Guten Morgen. Wollte nur sehen, ob ihr wach seid. Ja, ich freue mich. Ich freue mich, dass ich da bin. Ihr müsst zum zweiten Mal hintereinander mit mir Vorlieb nehmen. Ich hoffe, das ist nicht schlimm für euch. Ja, wir werden jetzt gleich am Anfang erstmal zwei Bilder sehen. Den armen Waldemar, den haben wir heute so überfallen. So, wer erkennt, was das werden wird? Ein Puzzle, gut. Wie wird der Puzzle aussehen? Orange. Ja, könnte sein. Blumen, könnte sein. Ja, man sieht es nicht richtig, oder? Nur wenn man die Kiste vor Augen hat, kannst du das zweite Bild machen. Genau. Buntes Blumenbild. Orange war richtig, da ist auch Orange mit drin. Blumen habt ihr ein bisschen erkannt. Aber nur wenn man wirklich die Kiste dann hat, weiß man von vornherein, wie das am Ende aussehen wird. Und oft leben wir in Situationen wie in einem Puzzle, wo wir die Situation nicht verstehen, nicht erkennen können, weil wir oft die Kiste nicht vor Augen haben, da wo alles drin war. Wir wissen nicht, wie es ausgehen wird. Und oft würden wir uns wünschen, dass wir vielleicht eine Glaskugel hätten, wo wir unsere Zukunft genau sehen könnten, um zu wissen, was passiert und nicht immer wieder in ein Fettnäpfchen reintreten. Oder wie bei einem Puzzle, dass auch wenn noch ein langer Weg dahin ist, bis er fertiggestellt ist, wissen wir von Anfang an, wie es aussehen wird. Als ich Kind war, habe ich sehr gerne gepuzzelt, hatte eins mit 5000 Teilen, das habe ich nie zu Ende gebracht. Dafür hat meine Geduld dann doch nicht mehr ausgereicht. Aber ich wusste schon, obwohl es nicht fertig geworden ist, wie es eigentlich hätte aussehen sollen. Und das ist nichts Neues, weil sowas passiert in der Geschichte der Menschheit immer und immer wieder. Das Volk Israel musste es auch immer ums andere Mal erleben, wie sie verschleppt wurden. Und sie konnten es eigentlich nicht verstehen. Sie konnten nicht verstehen, warum muss es uns immer wieder passieren? Und ihre Zukunft war immer wieder Unsicherheit. Und da spielt unser Predigtext von heute mit hinein. Wir lesen im Jeremia-Buch, Kapitel 29. Ich werde die Verse 1 bis 14 lesen. Jeremia 29, 1 bis 14 und ich lese aus der Guten Nachricht. Der Prophet Jeremia schickte einen Brief von Jerusalem nach Babylon an die Ältesten der Gemeinde, die noch übrig geblieben waren, und an die Priester, die Propheten und alle anderen, die Nebukadnezar dorthin verschleppt hatte. Denn der Babylonierkönig hatte dem König Joachim, seine Mutter, die Hofbeamten und die führenden Männer von Juda und Jerusalem sowie die Bau- und Metallhandwerker aus Jerusalem weggeführt. Jeremia schickte den Brief durch Elasa, den Sohn von Schafan, und Remarscha, den Sohn von, diese ganzen Namen, Hilkia, die von König Zedekia zu Nebukadnezar nach Babylon gesandt worden waren. Der Brief hatte folgenden Wortlaut. Der Gott Israel, der Herrscher der Welt, sagt zu allen, die er aus Jerusalem nach Babylon wegführen ließ, baut euch Häuser und richtet euch darin ein. Legt euch Gärten an, denn ihr werdet noch lange genug dort bleiben, um zu essen, was darin wächst. Heiratet und zeugt Kinder. Verheiratet eure Söhne und Töchter, damit auch sie Kinder bekommen. Eure Zahl soll zunehmen und nicht abnehmen. Seid um das Wohl der Städte besorgt, in der sie ich euch verbannt habe. Und betet für sie, dass wenn es ihnen gut geht, dann geht es auch euch gut. Der Gott Israel, der Herrscher der Welt, sagt, lasst euch nicht täuschen von den Propheten und Wahrsagern, die unter euch sind. Verfasst euch nicht auf diese Träumer, die das für euch träumen, was ihr euch wünscht. Sie behaupten, in meinem Auftrag zu reden, aber sie lügen euch an. Ich habe sie nicht gesandt. Ich sage euch, die Zeit des Babylonischen Reiches ist noch nicht abgelaufen. Es besteht noch 70 Jahre. Erst wenn die vorüber sind, werde ich euch helfen. Dann werde ich mein Versprechen erfüllen und euch heimführen. Denn mein Plan mit euch steht fest. Ich will euer Glück und nicht euer Unglück. Ich habe im Sinn, euch eine Zukunft zu schenken, wie ihr sie erhofft. Das sage ich, der Herr. Ihr werdet kommen und zu mir beten. Ihr werdet rufen und ich werde euch hören. Ihr werdet mich suchen und ich mich finden. Denn wenn ihr mich vom ganzen Herzen sucht, werde ich mich von euch finden lassen. Das sage ich, der Herr. Amen. Der Prophet Jeremia hat diesen Brief circa 589 vor Christus geschrieben. Adressiert an die Menschen, die bei der Eroberung von Jerusalem als Kriegsgefangenen nach Babylon gebracht wurden. Und sie wurden nicht irgendwelche einfachen Soldaten wurden weggeschleppt. Nein, es wurden gebildete, fähige Leute, die obere Schicht, die Mächtigen, die, die etwas weitermachen konnten. So wollte Babylon auch ein bisschen die störrische Stadt Jerusalem in den Griff bekommen. Nun wohnten diese Verschleppten tausende Kilometer fern ihrer Heimat, in einst angebrachte Siedlungen. Es ging ihnen nicht schlecht. Sie hatten Häuser, sie wurden nicht misshandelt, aber waren eben halt woanders, in einer fremden Welt, mit einer fremden Sprache, einer anderen Kultur, einer anderen politischen und religiösen Welt. Als Verlierer, als Kriegsverlierer. Überhaupt als Verlierer bist du das Opfer vom Dienst. Du bist einfach der, der dann alles machen muss. Sie sitzen in Babylon fest und haben keine Ahnung, wie es weitergehen wird. Ob sie in absehbarer Zeit wieder in ihre Heimat können oder ob es länger dauern wird oder ob sie nie wieder in ihre Heimat zurückkehren können. Und denen schreibt dieser Prophet Jeremia einen Brief mit einem Gruß von Gott, im wahrsten Sinne des Wortes. Weil das, was er da schreibt, ist wirklich ein Wort Gottes, was das Volk bekommen soll. Und dieser außergewöhnliche Brief ist sehr konkret verfasst. Es kommt mir so vor, als wäre das so ein Strategiepapier, was Jeremia dem Volk schickt, mit klaren Anweisungen, wie der Leser dann damit umgehen soll, mit dieser Situation. Und solche Situationen, wie das Volk Israel hier erlebt hat, gibt es eben öfter, als wir es gerne hätten. Natürlich lebt keiner von uns im Exil, obwohl wir haben auch bei uns in Deutschland und in Spanien viele, die fliehen müssen. Die werden nicht verschleppt, sondern die fliehen müssen aus ihrer Heimat und kennen das bestimmt. Aber wir haben oft genug verfahrene Situationen, in denen wir gefangen sind, aus denen wir nicht so schnell mal entfliehen können. Systeme, in denen wir stecken, unter denen wir leiden, aber gegen die wir einfach keine Mittel haben. Situationen, die sich von heute auf morgen verändern. Und wir stehen dem Ganzen machtlos gegenüber. Ich überlege mir manchmal, ob es in diesem börsen- und marktinteressiert dominierte Welt, in der die Politiker manchmal eigentlich nur noch Marionetten sind und allenfalls gut sind, bei Bedarf so einen Rettungsschirm zu zeigen, ob das nicht ein System ist, in dem ein Gefangener bin, ohne Chancen überhaupt dazu entkommen. Man schaue sich das Gesundheitswesen in Deutschland an, wie sich das verändert hat. Wenn ich in Spanien in Urlaub bin und mit Leuten ins Gespräch komme, die vor 20, 25 Jahren mal in Deutschland gelebt haben, und ich erzähle, dass wir jetzt in Deutschland manchmal auch 3, 4 Monate auf einen Termin warten müssen, dann sagen die immer, wie kann das sein? Deutschland war doch das, meine ich, ja, war es, aber ist es eben nicht mehr. Oder die ständig sich ändernden Beschlüssen von den Politikern, von den Stadträten oder sowas, dass sie dir heute das sagen und 2 Wochen später gilt schon wieder was ganz anderes. Für jemand anders ist es vielleicht auch die eigene Familie, wo sie merkt, dass alles nicht mehr eigentlich so stimmt, wie es mal war. Aber man kann da auch nicht rausfliehen, weil man spürt Verantwortung für die Kinder, für die kranken Eltern, für das nicht abbezahlte Haus. Man ist in einem System, in dem man eigentlich leidet. Oder im Beruf. Es gibt solche Exilsituationen auch im Beruf. Du weißt, du musst da durch. Du musst das aushalten. Denn für deinen Beruf gibt es weit und breit keine echte Alternative. Also ihr merkt, diese Liste, die könnten wir beliebig lang machen mit Situationen, mit Orten, mit Problemen, mit Spannungen, wo wir einfach drin leben und nicht einfach so entfliehen können. Gefangenschaft, Situationen, unter denen wir leiden, aber oft nicht wirklich viel ausrichten können. Und ich möchte versuchen, diese konkreten Anweisungen, die der Jeremia hier gibt, in unserem Predigttext, einmal so ein bisschen programmatisch so zu formulieren. Stück für Stück, damit wir eventuell auch für unsere privaten Situationen, aber auch wir als Gemeinde erkennen, was Gott am Ende mit uns vorhat. Richte dich für länger ein. Gott sagt durch Jeremia, wenn für Babel 70 Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesen Ort bringe. Das heißt für das Volk, richtet euch darauf ein, dass sich eure Situation erst in 70 Jahren verändert wird. Einige werden es wahrscheinlich gar nicht mehr erleben, diese Situation. Es ist ernüchternd und enttäuschend, wenn man erkennen muss, das Problem ist so komplex, das lässt sich nicht so einfach lösen. Es braucht länger. Oder vielleicht wird es dich dein Leben lang begleiten. Wenn es so ist, ist es ein schrecklicher Schlag in die seelische Magengrube. Und man spürt, wie es erstmal diese bisherige Hoffnung, die man hatte, auf einmal verschwindet. Und das ist schlimm. Ich kann mir vorstellen, als das Volk Israel diesen Brief kriegt und zuerst hört, oh, das ist der Prophet Jeremia, ah, dann wird uns sagen, Gott, komm, ich bin schon da und wir gehen nach Hause und dann hören sie 70 Jahre. Also es ist nicht so schnell und so einfach zu lösen. Aber es gibt Situationen, da ist es eine Hilfe, wenn man Abschied von der Illusion nimmt, dass alles gleich wieder gut wird. Und wenn man sich darauf einrichtet, mit dieser Gefangenschaft leben zu müssen, wenn man erkennt, man hat in eine Richtung gerudert, aber die Gegenströmung hat man erstmal gar nicht bemerkt. Nun ist sie aber da und eventuell muss ich umdenken und zumindest merken, okay, ich werde länger brauchen, bis ich an mein Ziel komme. Gib dich nicht auf. Baut Häuser und wohnt da drin. Pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt euch Frauen und zeugt Söhne. Obwohl die fehlende Ausrichtung auf Befreiung endlich in der Zukunft dasteht, sagt Gott, geh vorwärts. Bleib nicht stehen. Gib nicht auf. Gib dich nicht auf. Lass dich nicht hängen. Auch wenn alles furchtbar ist, du lebst und Gott hat eine Zukunft für dich. Obwohl es vielleicht fraglich erscheint, obwohl das überhaupt alles eigentlich keinen Sinn macht, auch wenn du da vorne lange kein Licht siehst, dein Tunnel ist keine Sackgasse, sagt Gott. Es ist ein langer Tunnel, aber es ist keine Sackgasse. Gib nicht auf. Ich weiß nicht, wie viele von euch schon mal den Elbtunnel durchfahren haben. Und manchmal, wenn man das erste Mal da durchfährt, dann denkt man auch, Alter Schwede, wann ist denn das hier zu Ende? Aber es ist eben keine Sackgasse. Und genau so sagte es Gott auch den Israeliten. Euer Weg ist keine Sackgasse. Gott hat noch etwas vor mit dir. Und das ist wie bei einem Puzzle. Nur derjenige, der die Kiste hat mit dem endgültigen Bild, weiß, was am Ende da rauskommt. Und das sollte uns auch ermutigen. Auch wenn ich in diesem Moment nicht weiß, nicht erkenne, überhaupt nicht sehe, wo es überhaupt hingeht. Gott sagt, macht das Beste daraus. Macht das Beste daraus. Baut euch Häuser, nehmt euch Frauen, zeugt Kinder, legt einen Garten an, dann habt ihr frische Tomaten. Macht das Beste daraus. Suche das Beste für dein System. Seid um das Wohl der Städte besorgt, die ich euch verbannt habe. Und betet für sie. Denn wenn es ihnen gut geht, dann geht es auch euch gut. Dieser Ratschlag kann eigentlich auch so ein bisschen zynisch vorkommen. Soll ich diesem Finanzsystem, diese Partnerschaft, dieses Büroklima, unter dem ich leide, auch noch unterstützen? Soll ich für die giftspritzende Kollegin, die mir das Leben im Büro schwer macht, auch noch beten? Menschlich gesehen, nein. Aber so steht es in unserem Predigttext. Und der gesunde Menschenverstand lässt mich hier an. Ich habe nichts davon, wenn ich das System, in dem ich drinstecke, auch noch durch meine negative Einstellung verschlechtere. Wenn ich das Klima verschlechtere, die Bedingungen des Miteinanders torpediere, werde ich nur selten etwas Positives daraus ziehen. Von der Ferne höre ich auch, von der Ferne sage ich, weil er es viel, viel später geschrieben hat, Paulus im Römerbrief, wo er sagt, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Weil nicht immer ist die beste Lösung, dass sich eine Situation verändert, sondern dass ich mich verändere. Dass ich mich dieser neuen Situation, meine Haltung gegenüber einer Situation verändere und überdenke. Weil das kann mir auch inneren Frieden geben. Manchmal steckt man in Situationen drin, wo man denkt, wenn sich hier nicht bald was verändert, bin ich weg. Aber manchmal, wenn man denkt, okay, suche das Beste der Stadt. Wenn es denen gut geht, dann geht es auch mir gut. Dann, okay, wie kann ich meinen Teil dazu beibringen, dass es besser wird und nicht, dass die Situation verändern muss, sondern ich mit meiner Einstellung. Sucht Gott, weil er sich finden lassen will. Ihr werdet mich anrufen und hingehen und ich um mich bitten und ich will euch hören. Ihr werdet mich suchen und finden. Gott um Hilfe zu bitten, das kennen wir. Als Christ ist es unser tägliches Brot, dass wir im Gebet zu ihm kommen. Wenn man aber lange manchmal vergeblich auf ein Wunder wartet, dann merkt man vielleicht auch manchmal, dass ich mich mehr und mehr darum kümmern muss, Gott zu suchen. Wirklich mich aufzumachen, um Gott zu suchen. Weil man entdeckt hat, dass dieser Gott anders ist, als dass ich das bisher im Kopf mir zurechtgelegt hatte. Ich weiß nicht, wer sich von euch noch an die Predigt von Samuel erinnert. Dein Gott, mein Gott. Manchmal haben wir ein ganz bestimmtes Bild von Gott, wie er sein muss. Und wir merken irgendwann, nee, es ist nicht so. Es ist nicht so. Warum? Weil wir uns nicht wirklich auf die Suche gemacht haben. Manchmal sehen wir eben nur genau, was vor Augen ist. Und manchmal lässt uns Gott Wege gehen, die sich im Nachhinein nur als Vorbereitung für etwas Größeres darstellt. Auch da hat vor nicht allzu lange Sarah über die 10 Gebote in der Wüste gepredigt. Und auch da hat sie darauf hingewiesen, dass diese 40 Jahre in der Wüste als Vorbereitung für das Volk war auf ihre neue Freiheit. Und so kann es uns oft gehen. Wir müssen manchmal Wege gehen, die wir zum Teil klar sehen, zum Teil aber vielleicht als Wüste empfinden, zum Teil aus Dickköpfigkeit. Aber Gott weiß eben ganz genau, was er mit dir und mit mir vorhat. Auch das steht im Predigttext. Und auch wenn wir, genauso wie das Volk Israel, im ersten Moment nicht verstehen, warum wir erstmal 70 Jahre im Exil leben müssen, können wir darauf vertrauen, dass er einen Plan mit uns hat. Mit mir als Individuum und mit uns als Gemeinde. Und das sollte uns Mut machen, trotz vieler Widrigkeiten wieder vorwärts zu gehen. In keinem Teil der Bibel wird uns gesagt, dass der Weg mit Gott einfach zu bestreiten ist. Und oft müssen wir uns eben darauf einlassen, dass die Wege Gottes anders sind, als dass wir uns das vorstellen. Und deswegen sollten wir diese 4 Sätze uns wirklich einprägen. Richte dich für länger ein. Du weißt nicht, wie lange du in einer bestimmten Situation sein wirst. Aber du sollst darauf vertrauen, dass Gott das Ende schon kennt und es für dich schon vorbereitet hat. Gib nicht auf, auch wenn die Kräfte schwinden oder du keinen Ausweg siehst. Denk dran, Gott sieht und hört dich. Suche das Beste für dein System. Und das Beste ist, auf Gott zu vertrauen und sich darauf einzustellen, dass er dir, mir im richtigen Moment den weiteren Weg zeigen wird. Suche Gott, weil er sich finden lassen will. Du musst dich nur auf den Weg machen. Wenn wir sitzen bleiben, dann werden wir es nicht finden. Aber wenn wir uns auf die Suche machen, dann kommt uns Gott schon lange entgegen. Vielleicht hilft es dir persönlich und auch uns als Gemeinde, nicht gleich zu erkennen, wo Gott mit uns hin möchte Und manchmal haben wir und werden wir Hürden und Berge vor uns sehen und nicht erkennen können, was dahinter ist, was das alles soll. Aber so wird unser Vertrauen auf Gott auch größer. Ich glaube, wenn wir von Anfang an gleich immer wüssten, was Gott am Ende mit uns vorhat, dann würden wir noch öfters auf die Nase fallen. Weil dann würden wir denken, ach, jetzt brauchen wir Gott nicht mehr. Ich sehe schon das Ziel, jetzt laufe ich los und sehe aber die kleinen Stolpersteine nicht. Und deswegen ist es gut, manchmal nicht gleich zu erkennen, was am Ende dabei rauskommen wird. Deswegen möchte ich mit dem Vers schließen, der uns alle Hoffnung schenkt. Denn mein Plan mit euch steht fest. Ich will euer Glück und nicht euer Unglück. Ich habe im Sinn, euch eine Zukunft zu schenken, wie ihr sie erhofft. Das sage ich, der Herr. Amen.